der guckt mich, der hat mich wohl beobachtet, guckt mich an und sagte nur so, funny, isn't it?
Und in dem Moment wusste ich, ich bin connected. Ich bin hier nicht mehr der Tourist. Ich gehöre dazu irgendwie.
Und das merke ich so, das ist so mein, der wichtigste Spot, der dünnste Spot, Thin Places, sagen die Amis ganz gerne, so, der ist tatsächlich zu Hause.
Orte, an denen schon lange angebetet wird, atmen die Gegenwart Gottes gefühlt nochmal anders.
Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Herzlich willkommen zum den X-ten. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren. Lobpreis Tacheles Podcast. Herzlich willkommen. Mittlerweile gehört es ja zum guten Ton, dass Podcaster sagen: Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann du jetzt hörst. Ich bin ja persönlich eher so der Autofahr-Podcaster, weil ich so eine Strecke immer habe von so 40 Minuten One-Way zur Arbeit.
Ich bin der Gassi-G-Podcaster.
Ja.
Hörer.
Siehst du? So wie er halt jeder kann. Und je nachdem, wo du uns zuhörst, herzlich willkommen. Wir reden heute über heilige Orte.
Heilige Orte.
Holy, holy.
Erste Frage, gibt's die überhaupt? Was verstehst du? Was verstehen wir unter heiligen Orten? Also, ist das so mit so einer, also früher sagte man ja klassischerweise, das Haus Gottes ist ein heiliger Ort, also eine Kirche, da kommen wir gleich auch nochmal zu oder so. Würden wir das per se von allen so sagen zum Beispiel? Oder sind das bestimmte Erlebnisse, die ich da immer wieder abrufen kann? Ist das einmal, ist das wiederholbar? Das sind alles so Fragen, die in mir so aufploppen. Die kann man jetzt gar nicht so beantworten.
Ja.
Gibt es das überhaupt, heilige Orte, frage ich mich gerade. Ja. Also ist nicht alles, also ne, die Erde heilig oder so, Gott, was Gott heilig spricht oder so und da, wo wir unseren Fuß hinsetzen, das ist dann, also der Raum an sich ist ein unterschätztes Gebilde in unserer Kultur. Der heilige Raum, das werten wir nicht hoch. Wir schätzen sehr die Zeit hoch. Das kommt vielleicht durch unsere Prägung. So, weil wir nach gelernt haben, nach Uhr zu arbeiten und so.
Ja.
Das hatten die Leute früher nicht so, glaube ich. Aber die Uhr hat einen wahnsinnigen Siegeszug und seitdem gibt es auch heilige Zeiten. Ne?
Ja.
Und Zeit zu nutzen ist eine heilige Sache, ist eine heilige Pflicht, was würde ich fast sagen.
Heilige protestantische Pflicht.
Ja, eine heilige protestantische Pflicht, die Zeit auszukaufen oder so. Wir sind sehr zeitlich orientiert. Das aber räumlich, haben wir nicht so. Also das ist nicht so in unserer DNA,
würde ich sagen. Wir. Also, weil, wenn man
ich
mal
in
so...
meiner
wenn man jetzt
mal,
ja, in deiner Kultur. Okay. Wenn man mal so guckt, so in der Welt, gibt es ja häufig schon eine starke Verbindung in einer gelebten Spiritualität, den diese Spiritualität tatsächlich auch an Orte bindet. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel unsere größte Konkurrenzveranstaltung, wenn ich mir den Islam angucke, die haben das so verinstitutionalisiert, dass man so eine Reise nach Mekka macht, um dort halt an einem ganz bestimmten Ort zu sein oder an Orten, das sind ja mehrere, die man dann da irgendwie so dann so abwandert.
Und das ist quasi so, eine heilige Pflicht, also das sollte jeder
Muslim gemacht haben. Das ist eine heilige Pflicht, damit man mal an diesem Ort gewesen ist.
Ja.
So, ne? Und dann hast du die Hatsch gemacht und dann hast du was ganz Wichtiges irgendwie in deinem Leben irgendwie gesehen? Und wenn man so mal guckt, so wie der Buddhismus funktioniert, wie Shintoismus funktioniert, dann gibt es Tempel und man geht in diesen Tempeln und dort begegnet man wem auch immer. So. Was ist es jetzt so mit uns und unserer westlichen Kultur, westliche Zivilisation? Die hat sich ja tatsächlich in zwei Stränge aufgeteilt. Einmal, wenn man jetzt das religiös anbindet, in den evangelisch-protestantischen und in den katholischen. Bei den katholischen sehe ich das immer noch, also dass die Messe findet in einer Kirche statt. Das ist dann auch in der Regel eine richtige Kirche. Es gibt aber auch Wallfahrtsorte, jetzt könnte man da den Bogen zum Islam schlagen, aber es gibt auch Wallfahrtsorte in Polen, St. Stochau, und dann gibt es Fatima in Portugal.
Frankreich.
Man kann den Jakobsweg gehen nach Santiago de Compostela und kann da irgendwie sowas Besonderes haben. Und jetzt ist so die Frage, so für uns, so Protestanten, ist das ja immer so ein bisschen schangelig. Also für uns klingt das ja immer so ein bisschen nach so Kirmes und nach der Zirkus kommt, und brauche ich das, weil ich kann doch alles auch alleine.
Oder das so. Meinte ich eben mit, also mit Kultur und dem, was ich so gewohnt bin und so als guter Protestant.
Ja, so und jetzt ist so die Frage, wie ist so unser eigenes Erleben? Man kann sich natürlich so philosophisch darüber Gedanken machen, Mensch, gibt es das nicht? Und dann ist ja ein Rückgriff, um so den Realitätscheck für sich selber zu organisieren, dass man so sagt, was habe ich denn so erlebt? Wo, in welchen Momenten in meinem Leben habe ich plötzlich gemerkt, dieser Ort unterscheidet sich signifikant von 100 Meter links, 100 Meter rechts. Dieser Ort, wo ich gerade bin, der hat was Besonderes.
Vergleichbar mit dem, also was Gott, ich denke mal, was Gott zu Mose sagt in der Bibel: Zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig.
Ja.
Da war er noch nicht im heiligen Land, von dem wir auch immer heilig sprechen, dass das Land heilig ist, sondern, wo war er? Irgendwo außerhalb von Ägypten, aber nicht in Kanaan und noch lange nicht in Israel. Aber
auf dem Sinai war er.
Ja, genau, auf dem Sinai. Ne? Also, aber weil Gott ihm da begegnet ist, so verstehe ich das.
Ne?
Weil Gott ihm da begegnet ist, sagen wir mal so, ne?
Ja, und das ist ja schon mal ein so ein Ding, die Orte sind heilig, wo Gott ist.
Mhm.
Die Orte sind heilig und...
Ja, aber da wir ja von einem allgegenwärtigen Gott sprechen wiederum, ne, kommt man natürlich auch schnell zu der Frage, ja, wo ist er denn nicht? Er ist ja überall.
Ja.
Er wird aber anders erlebt, und das knüpfen wir dann doch gerne wieder an Orte ran, oder so, was ja auch nicht falsch sein muss.
Ja, nochmal, ich würde sogar so weit gehen, es ist, jetzt kann ich jetzt, ohne das jetzt zu diskreditieren, aber ich kann natürlich sagen, irgendwie so, wie man das im Kindergottesdienst sagen könnte, ja, Gott ist überall und auch in der Milchtüte und auch bei dir zu Hause und auch bei dir im Schrank und unterm Bett. Also je nachdem, wo du es jetzt gerade brauchst, aber es gibt ja immer, auch in der Bibel gibt es die Beispiele von Gottes konkreter Gegenwart in diesem Moment, zeitlich, räumlich. So, und nochmal, ich habe mich mal mit der Frage ja schon etwas länger so beschäftigt, und ich habe mich so wirklich gefragt, weil ich ja auch aus einer bewussten protestantischen Tradition komme, gibt es wirklich diese besonderen, auch im Bezug jetzt auf Gott und auf meine Gotteserfahrung und auf meine gelebte Spiritualität, gibt es Orte, die anscheinend heiliger sind, die Gottes Gegenwart mehr enthalten als andere. Und ich kann für mich tatsächlich sagen, weil da sind wir tatsächlich, glaube ich, auch im Bereich von Meinung und eigenem Erleben, ich kann für mich sagen, ja, diese Orte gibt es sehr wohl. Ja, es gibt die Orte, wo sich Gott in einer Art und Weise nochmal verfügbarer macht, als er es zum Beispiel bei mir zu Hause auf dem Klo tut.
Ja, okay. Und alles, was wir jetzt so sagen, das war jetzt eigentlich nur die Vorrede, denn eigentlich wollen wir es wieder auf diese persönliche Ebene heute ziehen und wollen euch von unseren Orten erzählen. Ja. Unseren ganz persönlichen, ist es ein Ranking? Ich weiß nicht, ob ich ein Ranking aufmachen kann.
Ich habe eins.
Okay, du hast eins. Schön. Also ich habe vielleicht auch eins, mal gucken. Schreibt schon mal jetzt die Aufforderung, schreibt uns, was sind eure Orte, und in Stichworten oder Sätzen, kurzen Sätzen, warum und wieso. Wie machen wir es? Also, abwechselnd würde ich sagen, ne?
Ja.
Ja, immer abwechselnd einer, und dann kann man ja auch mal Zwischenfragen stellen.
Wir können
ja gerade
mal, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wir machen mal so Schere, Stein, Papier, und wer gewinnt, kann anfangen. Norbert, ich mache das jetzt gerade mal. Wir haben das nicht abgesprochen und alles. Ihr kennt Norbert noch nicht so lange, wie ich Norbert kenne, und bei Sachen so, die Norbert eigentlich nicht will, die macht er nicht so gerne, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Norbert, lass dich mal drauf ein. Wir machen mal Schere, Stein, Papier, und zwar
Ja, ich wusste es.
So, wir haben beide Papier.
Beide Papier.
So, nochmal. Und nächste.
Und wieder Papier. Wieder Papier.
Wenn wir nehmen immer Papier. Ist, müssen wir uns raufen.
Kennst du die Känguru-Chroniken? Da ist übrigens auch so, er nimmt immer Papier und verliert halt jedes Mal. Okay, ja, das ist nochmal so.
Nochmal.
Ich habe die Schere, er hat wieder das Papier genommen.
So, du darfst jetzt aussuchen, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ja, dann fang du mal an.
Okay.
Und ich stelle schlaue Zwischenfragen.
Ich habe ein Ranking. Und zwar, das Ranking Nummer 3 ist, mein Holy Place ist tatsächlich Western Wall, Jerusalem, die Klagemauer. Wie ist das gekommen? Ich habe tatsächlich das erste Mal, also ich war insgesamt jetzt dreimal in den letzten 15 Jahren war ich in Israel und das war meine erste Begegnung. Es war mein zweiter Abend in Jerusalem. Und wir sind dann, wie man das halt so macht irgendwie, sind wir dann abends, weil das war so der Geheimtipp, sind wir dann halt zur Klagemauer, zur Western Wall. Western Wall, kurz nochmal zu sagen, Klagemauer ist die Außenmauer des alten jüdischen Tempels. Und jüdische Tradition ist, dort ist ein Ort des Gebets. Und als solches habe ich ihn erstmal auch empfunden und als solchen wollte ich ihn für mich irgendwie auch nutzen. Ich hatte erstmal tatsächlich, also das war für mich kein geistlicher Sehnsuchtsort, sondern ich bin da hingegangen und aus touristischen Sachen, nach dem Motto, wenn man in Jerusalem ist und da nicht gewesen ist, ist es so, keine Ahnung, es ist wie in Rom gewesen zu sein und nicht irgendwie beim Kolosseum gewesen zu sein.
Oder im Vatikan.
Oder Vatikan, da nicht vorbeiguckt zu haben. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dahin, abends. Und Western Wall darf man sich so vorstellen, wenn man so davor steht, man muss so durch ein, zwei Checkpoints irgendwie durch und dann steht man jetzt vor diesem Ding. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so klein. Das ist ein relativ großes Ding. Wenn man
kurzer Klugscheißer-Modus an dieser Stelle, es ist tatsächlich nur ein Stück der Stützmauer.
Ja.
Wenn du sagst, also nicht so klein, dann kriegt man so eine ungefähre Vorstellung, wie groß das Ganze, als es noch stand, mal war. Oder
also
so.
Das ist, also, okay. Also da darf man tatsächlich an der Stelle auch nicht klein denken, es ist tatsächlich groß. Jedenfalls steht man vor dieser Western Wall und dann teilt sich das auf in rechts die Mädels und links die Jungs. Und man kriegt dann so eine Kippa, weil man sollte da den als Kerl so den Kopf bedecken. Und dann bin ich da so hin. Und ich merke so, ja, das ist jetzt so ein Ort des Gebetes. Das war auch eine Erfahrung, die hatte ich auch an anderen Orten, dass ich merkte, Mensch, wo viel gebetet wird, wo viel auch Anbetung ist, dass das verändert auch tatsächlich was in der Metaebene. Dass das verändert was in diesem Gestaltungs-, in diesem Raum, in der Stofflichkeit. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich finde, wo viel gebetet ist, wo viel Anbetung ist, merkt man, das ist ein besonderer Ort. Und von denen hatte ich in meinem Leben bis dahin schon so einige. So, und dann ist es ja auch so eine Art von Tradition, wenn man, die Juden machen das ganz gerne, die schreiben dann Gebete oder Wünsche auf so kleine Zettel. Da gibt es auch so, also zu meiner Zeit, die ersten beiden Male habe ich da auch so Pulte gesehen, wo es tatsächlich Papier und Stift gibt. Da kannst du irgendwie so ein Gebet draufschreiben und dann kannst du das so ein bisschen kleinknüddeln und dann kannst du so ein zusammengefaltetes Papierstück mit deinem Gebet so in diese Mauer so reinmachen. Das wollte ich so nicht, aber ich bin so ein großer Haptiker. Also auf gut Deutsch, ich fasse manchmal Dinge, keine Menschen, als geborener Norddeutscher ist mir das nicht so zu eigen, aber ich fasse tatsächlich Dinge, wo ich bin, Bäume, Steine, Mauern, Türen oder so. Ich fasse das gerne einfach mal an. So, und dann habe ich gedacht, ich war eigentlich schon im Gehen und dann habe ich gedacht, oh, das hast du mit der Western Wall noch nicht gemacht, das hast du mit der Klagemauer noch nicht gemacht. Du willst einmal anfassen. So, und dann bin ich da so hin und dann fasse ich diese Mauer an und in dem Moment, und kann man jetzt glauben oder nicht, in dem Moment, wo meine Hand diese Mauer berührt, durchströmt es mich. Das habe ich nie vorher so erlebt. Und das für mich Überraschende war, ich nahm die Hand weg und das Durchströmen war weg. Ich habe die Hand wieder dran gemacht, das Durchströmen war wieder da. Ich habe da bestimmt 2 Minuten mit großen Augen gestanden und habe gemerkt, immer wenn ich diese Klagemauer angefasst habe, durchströmt mich was. Und dann blicke ich nach links und da ist sehe ich so ein wirklich einen klischee-orthodoxen Juden. Mit so einem Hut, mit so Locken an der Seite, mit einem Bart. Der war so mein Alter. Der guckt mich, der hat mich wohl beobachtet, guckt mich an und sagte nur so, funny, isn't it? Und wir kamen dann so ein bisschen im Gespräch. Der war auch das war vielleicht Klischee, das war ein Jude aus New York, der da jetzt irgendwie gerade irgendwie dazu so Tora-Studien irgendwie war. Und der sagte mir auch irgendwie, das wäre was hier auch Leute öfter mal erleben, irgendwie so. Und ich war total angetan davon. Und ich weiß, dass das war etwas, ich kann das gar nicht so beschreiben. Dieses Durchströmen war nicht nur etwas, was ich jetzt auf so einer Wahrnehmungsebene von da ist jetzt irgendwie was, sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie, da geht eine Kraft von aus, das ist irgendwie eine göttliche Gegenwart, die durch mich strömt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nicht viel Frieden, ich habe jetzt nicht ein Licht gesehen oder was auch immer, aber ich habe etwas gespürt, was definitiv außerhalb dessen liegt, was ich erklären kann. Ich habe dann noch ein bisschen, da gibt es auch so diese klassischen weißen Plastikstühle, die es überall da im Orient gibt.
Oh ja, die haben sich zu Millionen verkauft.
Ja. Da habe ich mich dann noch darauf hingesetzt irgendwie und geguckt und noch ein bisschen so die Stimmung mitgenommen. Aber das war einfach ein sehr holy Moment. Und ich merke einfach immer, wenn ich jetzt in die, was heißt immer, das klingt jetzt so, Mensch, und nächste Woche bin ich, ach du bist auf Norderney, nee, ich bin in Israel, ich bin in Jerusalem. Nein, so ist es ja nicht. Aber die Male, ich war immer in, wenn ich dann in Jerusalem war, war ich immer an der Western Wall. Und tatsächlich kann ich sagen, das habe ich jedes Mal. Das ist tatsächlich jedes Mal. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht man kann sich das jetzt vielleicht auch selber einreden, aber ich merke einfach, nein, das hat eine Form von spiritueller Gegenwart. Da ist einfach was passiert, was mich selber auch erreicht und wo Gottes Gegenwart mich erreicht. Und das ist einfach ein Ort für mich auch. Ich gehe da nicht nur hin, weil ich jetzt aus irgendeinem Aberglauben eben wieder hingehe, sondern ich gehe dahin, ich merke, das lädt in mir irgendwas auf, das berührt mich irgendwie und das schenkt mir einen Ruhe und einen Frieden. Ich gehe dort immer weg und ich merke, das hält ganz, ganz lange an. Das ist wie so eine, wie wenn man früher in eine Kur gefahren ist oder so. Man kommt dann wieder von der Kuranwendung, von den verschiedenen Moorpackungen oder wie das auch immer hieß früher. Und das ist so ein holy place für mich.
Ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt überhaupt nichts mit anfangen kann. Ne? ihr ahnt es, wenn mich ein bisschen kennt und es war ja auch hier schon im Podcast schon ab und zu mal die Rede davon, dann hat man mitgekriegt, dass auch ich da eine Beziehung in die Richtung pflege. Und die Geschichte dazu, die kommt jetzt. Ja. Weil es gerade so schön passt und weil wir am selben Ort sind, müsst ihr nicht weit um die Welt reisen. Und es sind nochmal, es sind unsere Erlebnisse. Kann sein, dass seid nicht enttäuscht, wenn ihr dann dort vor Ort seid und es passiert nichts oder so, dann weiter dranbleiben. Woanders gibt es dann euren Ort oder so. Aber ja, ich war schon einige Male, ich zähle nicht mehr, wie oft in Israel, weiß nicht, 13, 14 Mal oder so. Ja. Ja, wir machen eigene Rundreisen, bla bla bla. Wie kam das? Auch bei mir, die Geschichte fing so an, das war auf der ersten Reise tatsächlich. Und auch ich bin als ganz normaler, blöder Touri gekommen und das weiß ich ganz genau, weil vor der Reise, hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, ich bin mal gespannt, wie du so wiederkommst. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ja, was soll da schon passieren? Ne? Also ich,
wenn man hinguckt, die ankommt wieder.
Genau, ich war so ein interessierter Tourist. Ich wollte Urlaub machen und aber natürlich mich auch ein bisschen fortbilden oder so. Ja, also mein biblisches Wissen auch mal ein bisschen auffrischen und wo ist was gewesen. Aber wirklich, ich kann 100% sagen, aus wirklich christlich-touristischem Interesse so.
Ja.
Ja? Und wie man, das war so, das war noch in den 90er Jahren, da hatte man, das war wirklich noch eine andere Zeit, da hatte man, wir hatten eine Reisegruppe da das hieß, man hatte einen strengen Guide, der lief vor einem her wie,
Mose
durch die Wüste und man hatte für nichts Zeit, ist man jede Nacht in einem Hotel und total strenger Zeitplan, bis wir dann eben auch an diesem Ort waren. Und der Guide hat gesagt, da gibt es nicht viel zu erklären. Also außer, man kann viel dazu sagen, aber das ist der ehemalige Tempelberg, bla bla bla. Und heute eine Stätte des Gebetes, wie du das eben auch schon gesagt hattest. Guckt euch hier mal um, in 10 Minuten treffen wir uns wieder hier.
Ja? Super.
Und es war so, als hätte der Guide Gott diese 10 Minuten gegeben und Gott hat sie für mich und für meine Frau auch, muss man dazu sagen, nach Druckbetankung genutzt oder so. Wir sind also dahin und ähnlich wie du das eben geschildert hast, man guckt sich da um und das Wesentliche hat sich schnell erschlossen. Man guckt auf Steine, man guckt auf dies und das. Aber ist jetzt nicht so, dass man da viel, dass es viel zu analysieren gibt, baulich, es geschichtlich gibt oder so.
Man guckt da auf.
Genau, also geschichtlich gibt es schon eine ganze Menge dazu zu sagen, was mal passiert ist und so, aber das ist halt alles nicht mehr da.
Ja.
Dann habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, ja, dies ist ein Ort des Gebets. Also, Gebet ist mir vertraut, fange ich doch mal an zu beten. Kann ich beten? Genau, habe ich gedacht. Kann ich, mache ich. Und dann, das habe ich nie wieder erlebt, dass Gott die Kontrolle so dermaßen übernommen hat über mein Gebet. Ich habe mich umgeguckt. Und auf einmal konnte ich nur noch einen einzigen Satz beten. Ich musste den förmlich, also wie beim Sprachengebet, es war aber kein Sprachengebet, sondern ich musste den förmlich immer wiederholen. Es strömte so aus mir raus.
Ja.
Und dieser Satz ist aus der Bibel, tröstet mein Volk.
Ja.
Und ich habe mich umgeguckt dabei. Und wenn ich das jetzt schon sage, dann merkt ihr, dass meine Stimme wieder bricht. Und ich sehe die Menschen. Und in dem Moment wusste ich, ich bin connected.
Ja.
Ich bin hier nicht mehr der Tourist.
Ja.
Ich gehöre dazu irgendwie.
Ja.
Das ist nicht etwas, was an mir vorübergeht, sondern ich bin hier ein Teil dieser Geschichte. Sie sind ein Teil der Geschichte und wir gehören zusammen.
Ja.
Und ich habe da einen Job drin. Das konnte ich noch nicht so formulieren zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich guckte auf die Uhr und die Zeit war natürlich ruckzuck rum. Und ich wusste, okay, jetzt musst du wieder zurück oder so.
Yeah.
Und das Geniale war, wie du schon sagtest, Männlein und Weiblein sind getrennt. Ich bin dann wieder, als wir uns in der Gruppe trafen, habe ich wieder auf meine Frau getroffen und wir gucken uns in die Augen und sie hat exakt das Gleiche erlebt. Wow. Also nicht mit dem gleichen Vers.
Ja. Yeah.
Sondern etwas anders, kann sie Geschichte nochmal selber erzählen oder so. Und das war so ein der Initialmoment für uns, wo wir wussten, und seitdem waren wir ja angezündet. Und seitdem, dieses ich gehöre dazu, so betrifft es mich tatsächlich, ohne dass ich mir das vornehme. Ja. Ich bezeichne mich nicht als Israel-Fan oder so. Ich hasse das, wenn Christen so Fahne schwenkend und manchmal ein bisschen naiv. Ich mag das überhaupt nicht. Aber so wie du das nicht anhören kannst, wenn Leute schlecht über deine Familie reden, oder ihr sogar was antun wollen,
ja.
So kann ich das auch nicht mehr ertragen, also auf der anderen Seite.
Ja.
Seitdem, das war wirklich, das hatte diesen Initialmoment und seitdem muss ich, seitdem machen wir selber Reisen dahin, bieten das an für andere Leute, um unser Herz zu teilen an der Stelle. Und das macht, dieser Podcast heißt, es war nicht Israel-Podcast, sondern Lobpreistacheles, aber so, es gibt Berufungen, die hören nicht auf.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich immer ein Lobpreiser sein werde, auch wenn ich vielleicht arthritische Finger habe und nicht mehr Gitarre spielen kann eines Tages oder nicht mehr da vorne stehe in einer Gruppe. Keine Ahnung, wie das wird. Aber ich möchte immer ein Anbeter sein, bis zu meinem letzten Atemzug.
Amen.
Und ich möchte immer ein Freund Israels sein. Das ist mir wichtig. Okay, so. Das ist die Geschichte. Und seitdem ist das natürlich ein heiliger Ort, der mit etwas verbunden ist, wo Gott mir begegnet ist. Das kann ich nicht anders sagen. Das war keine Einbildung oder so. Das habe ich mir, wie gesagt, das habe ich mir auch nicht gewünscht oder so. Oder irgendwie herbeigefleht oder emotionalisiert oder so. Sondern das ist wirklich so über mich gekommen. Wirklich, ich kann das nicht anders behaupten. Also das ist, alles andere wäre gelogen.
Ja.
Okay. Zweiter Ort.
Der ist dann bei mir ein bisschen universeller und hat sich so in den letzten 10 Jahren bei mir so entwickelt. Ich merke, es fällt mir leichter, mich Gott zu öffnen, Gott anzubeten, wenn es in der richtigen Kirche passiert. Wenn es, und damit meine ich jetzt tatsächlich wirklich Kirche.
Du meinst das Gebäude, ne?
Ich meine das Gebäude.
Okay, ja, ja.
Also ich meine einen hohen, sakralen Raum. Ich meine einen Raum, vorne ein Altar, vorne ein Kreuz oder was anderes. Aber ich meine einen Raum, der tatsächlich auch ein bisschen Größe hat, der so eine Freiheit auch über dem Kopf hat. Ich merke, dass ich im Moment, und das ist nicht nur aktuell, sondern es ging mir eigentlich in den letzten 10 Jahren schon so, dass ich bei aller Herzensnähe, die ich zu meinen Geschwistern habe und zu all den Aufgaben, die es für mich ja auch beinhaltet, dass ich mal woanders eingeladen werde und dass entweder wir zusammen, Norby und ich, oder dass ich alleine irgendwo spiele und Leute irgendwie so in die Gegenwart Gottes führen darf, zum Lobpreisen. Dann weiß ich und dann kann ich das auch überall. Wenn es aber um mich persönlich geht, dann merke ich, dann helfen mir diese sakralen, häufig alten, hohen, großen Räume. Da fühle ich mich irgendwie drin geborgen. Ich habe in diesen Raum, kann man ja schnell das Gefühl bekommen, sich zu verlieren. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich gehe drin auf. Ich tauche drin ein. Häufig sind diese großen Kirchen und Kathedralen haben ja eine zutiefst innere Struktur, die auf unterschiedlichste Art und Weise jetzt Sinne ansprechen kann und mich meinen kann. Aber da kann man immer ganz viel hineinlegen und da kann man auch immer ganz viel vorgenommen bekommen. Aber ich merke einfach auch, diese Kirchen haben einfach eine Standfestigkeit, eine Größe und eine Weite, die sich mir dort irgendwie offenbart. Und ich merke, dass das mich in Resonanz bringt. Das bringt mich in eine Form von Resonanz, die es in den klassischen, und ihr Lieben, ich habe euch lieb, aber in den klassischen Freikirchen, die mich dort nicht erreicht. Sondern ich merke, dass in den Kirchen, wenn es um mich persönlich geht, ich da verweilen kann, ich da 2-3 Stunden sitzen kann und wirklich Gott anbeten kann in der Stille. Ich habe ja kein Instrument dann dabei. Ich sitze dann tatsächlich da und nehme die Stimmung auf. Ich bete zwischendurch. Ich habe im Auto so eine kleine, diese Senfkorn-Lederbibel so mit dem Reißverschluss und die habe ich immer dabei. Und mit der gehe ich dann dahin und dann lese ich dann vielleicht einen Psalm oder so. Wir haben bei uns in Minden, gibt es so einen kleinen Dom, da kann man irgendwie reingehen. Ich finde das toll, dass diese Gotteshäuser in der Regel offen sind und zugänglich. Und ich merke, dass das so ein Place to be ist, um Gott zu begegnen, um Gott anzubeten. Vielleicht auch, weil die Vorbereitung ist, dass da schon seit hunderten Jahren irgendwie gebetet wird und dass das auch was mit so einem Raum irgendwie macht. Oder ob einfach so ein Stück weit die Architektur es vorgibt, dass diese Größe und Freiheit mich auch an das einfach anbinden lässt, was Gott für mich auch ist, nämlich Größe und Freiheit. Und das merke ich so, das ist so ein Platz, da kann ich Gott wirklich begegnen und da kann ich Gott anbeten und da kann Gott mich erreichen und ich kann Gott erreichen in einer ganz tiefen Art und Weise.
Ich möchte nochmal was aufgreifen, was du eben auch schon gesagt hast, ist Orte, an denen schon lange angebetet wird,
ja,
atmen die Gegenwart Gottes gefühlt nochmal anders. Oder
ja.
So. Die Erfahrung habe ich das auch gemacht tatsächlich.
Ja.
Das schildern mir manchmal Besucher unserer Kirche, was für mich eines der schönsten Komplimente ist, wenn die das wahrnehmen oder so. Es haben mir tatsächlich schon Leute reflektiert und haben gesagt, ich spüre, dass hier viel angebetet wird oder so.
Ja.
Ja. Und das freut mich natürlich.
Das spüre ich in Pauli auch, auf jeden Fall.
Danke.
Also wenn man reinkommt,
finde ich super, das ist letztendlich da wirkt was über den Moment hinaus, etwas, was bleibt. Wenn wir anbeten, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn ehren oder so, dann kann man ja denken, ja, wenn es vorbei ist, ist vorbei und wenn dann ist es Schall und Rauch. Nein, ich kann euch nicht erklären, was. Es ist etwas gekommen, um zu bleiben. Ich kann es auch da nicht anders formulieren. Auch nicht theologisch verfestigen oder biblisch fundieren oder so. Aber ich glaube das. Also kann sein, dass ich mich irre. Muss man nicht glauben. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr das nicht. Aber ich habe das oft erlebt oder ich bilde es mir ein von mir aus. Aber ich nehmen das auch so wahr, genau. Thomaskirche Leipzig habe ich das wahrgenommen.
Oh ja.
Andere Orte auch, wo man einfach merkt, ja, Gebetshaus Augsburg zum Beispiel oder so, auch ein neuerer Raum, kann nichts Sakrales überhaupt nicht, ganz normaler Raum oder so, aber einfach, wo Christen schon lange Zeit da sind, um Gott anzubeten und da bleibt etwas zurück, eine Leuchtspur oder keine Ahnung, wie man das nennen will oder so. Ja, das finde ich auch. Okay.
Dein nächster.
Mein nächster Punkt ist ähnlich, erst allgemein und dann werde ich doch mal wieder speziell, mit welchem Ort ich das persönlich verbinde. Es gibt ja so Leute, die sagen ganz oft, ich kann Gott am besten in der Natur erleben.
Ja.
Zähle ich eigentlich nicht dazu. Und deswegen ist dieses Erlebnis so besonders für mich. Also es gibt Leute, die gehen in den Wald und sprechen da mit Gott oder umarmen von mir aus Bäume oder machen was ich was verrückte Sachen oder so. Und das habe ich so nicht. Also ich würdige die Natur und ich finde das auch wunderschön oder so.
Ja.
Aber für mich ist das nicht unbedingt, also ich ehre Gott als den Schöpfer und so weiter, ist mir alles klar. Aber ich erlebe, ich habe da kein Erlebnis mit, so wie ich das eben geschildert habe oder so. Bis auf einen Moment. Und das ist wieder mit einer Reise verbunden und ich bin sehr dankbar, dass ich so manche Reise machen durfte tatsächlich und zwar nach Kenia. Wir haben Freunde in Nairobi, eigentlich schon, muss ich sagen, wenn jetzt beleidigt, wenn sie das hören. Ich muss sagen, Familie, so besehen sie sich selber zu uns, aber egal. Also und wir haben die besucht und haben natürlich auch, weil man in so einem schönen Land ist und Afrika und so, eine Woche eine Safari gemacht. Und dann bist du zuerst so als Touri so getrimmt,
The Big Five.
Ganz genau, dass du Tiere sehen willst oder so.
Ich muss sie alle sehen.
Muss ich alle sehen und vor allen Dingen fotografieren.
Kann man die anpacken?
Das kannst du nicht.
Schade.
Und dann, ich weiß nicht, was wir zu dem Zeitpunkt schon gesehen haben oder was nicht, wo ich gemerkt habe, egal, völlig egal, wenn hier kein einziges Tier ist. Ich weiß, dieser Moment, ich stand in dieser Steppe, Und ich atmete die Luft und ich hörte auch Geräusche hier und da. Und ich wurde geflutet von Schönheit. Ich wurde, so kann ich es nur beschreiben. Ich wurde geflutet über alle Sinneskanäle, Augen, Nase, Ohren. Die wurden geflutet mit Schönheit. Diese Gesamtkomposition hat mich so dermaßen geflasht in dem Moment, dass ich da stand und wieder anfangen musste zu heulen oder so. Das ist bei mir immer so ein Punkt. Ich bin nicht so ganz rührselig, ich bin schon emotional, aber nicht so, dass ich das auf Knopfdruck kann oder so.
Ja,
Ja. Und ich kann unterscheiden, wenn ich einfach nur angerührt bin, wenn ich eine emotionale Szene sehe in einem Film oder so, ja. Was ich Winnetou hört die Glocken von Santa Fe und tut seinen letzten Atemzug oder so, dann war ich als Kind schon angerührt. Aber das ist eine andere Emotionalität. Es ist wirklich ein anderer Kanal, eine andere Emotionalität als diese. Das kann ich, es sind andere Kanäle, die ich sag mal so Gott da nutzt oder so bei mir. Und das spüre ich auch.
Ja.
Und ich wurde geflutet von Schönheit und ich musste anfangen zu heulen und ich dachte, das ist wunderschön und Gott, du bist hier. Es ist einfach, Gott ist der Schöpfer, er macht nur Schönes. Ja. Also wenn du, Johannes Hartl hat mal gesagt, wenn du was Hässliches siehst, irgendwo ist es meist von Menschen gemacht. Sehr schwarz-weiß Bild oder so, das stimmt auch nicht immer, aber man merkt, was er damit sagen will oder so. Und dem würde ich dann voll zustimmen in diesem Bild. Und das war für mich auch ein Gotteserlebnis, mal eben weil es so anders war und was ich sonst so nicht so habe, ist es für mich was Besonderes. Gott in der Natur, Gott da speziell in dieser Schönheit. Ich sagte mir auch übrigens, ich habe eben von Menschen erzählt, die mir vor einer Reise was gesagt haben und ich war verwirrt. Und das war da auch so. Da sagte mir nämlich auch jemand, der schon mal da war, sagte den Satz, seitdem wüsste er, wo der Garten Eden mal war.
Hui.
Genau, habe ich auch gedacht, hui. Und ich habe es nicht gesagt, aber gedacht, du trägst jetzt aber ein bisschen dick auf hier, ne? Ja, also noch mehr. Ich weiß nicht,
was du sagst.
Also, wenn du dann da mal so gestanden hast oder so, keine Ahnung, ob das überhaupt ein räumlicher, begrenzter Ort war mit Natur, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber
in Solingen war es nicht.
Ganz genau. So will ich es auch sagen. Nicht in Solingen, nicht im Sauerland und auch nicht, ihr Lieben, im Schwarzwald und nicht im Schwaben. Also sagen wir mal, schön hier, aber warst du schon mal in Baden-Württemberg oder so? Nein, auch das nicht. Wirklich ganz spezielle Orte. Und das war für mich so ein Erlebnis. Okay, zweiter Ort. Dritter
Ort. Für den dritten Ort bin ich unglaublich dankbar. Und für den dritten Ort bin ich deswegen so dankbar, dass ich, um es mal etwas vereinfacht zu sagen, der Gott des Universums tatsächlich verfügbar macht. Das finde ich unfassbar erstaunlich, dass, wie Jesus es beschrieben hat, irgendwie so, weil die Frage kam von der Frau am Jakobsbrunnen, wo können wir Gott irgendwie anbeten? Mein Volk sagt auf den Hügeln, ihr sagt in Jerusalem, wo ist es? Und Jesus gibt sinngemäß die Antwort, es ist nicht der Ort mehr, sondern es ist eher die Haltung und es ist unser Angebot, es ist mein Angebot. Und wer den Vater anbetet in Geist und in Wahrheit, Das sind die beiden Komponenten. Und Geist und Wahrheit kann ich tatsächlich, und das ist jetzt so mein erster Ort, es ist tatsächlich zu Hause.
Dein Zuhause.
Es ist mein Zuhause, dort, wo mein Haus wohnt.
Weiß, wo dein Haus wohnt.
Da ist tatsächlich mein absoluter Place to be. Ich lebe in einem Umstand, dass jetzt von meinen drei Töchtern zwei schon groß sind und selber Familie haben und Tochter drei jetzt auch auf dem langsam beginnenden Anlauf zum Absprung irgendwie sich befindet. Und ich bin dankbar, dass so die ruhigen Momente im Haus einfach mehr werden. Und diese ruhigen Momente kann ich dann füllen mit Gebet, mit Andacht und mit Liedersingen. Ich bin ja zum großen Lobe Gottes und zum Dank bin ich ja nicht wenig mit Gitarren gesegnet irgendwie so. Und ich kann mir dann eine Gitarre irgendwie nehmen von der Wand und ich kann dann spielen und ich spiele dann auch so vor mich hin. Ich habe dann wenig eine Agenda. Manchmal ist es ein Song, aber den ich mir dann nehme und den ich dann länger spiele oder so und wo ich dann auch so einer gewissen Reise mich so anvertraue. Und ich finde das so toll, dass ich das für mich so sagen kann. Es stimmt. Du kannst in dein Kämmerlein gehen, du kannst Gott anbeten und das ist so kostbar. Und Ich weiß, das ist manchmal schwierig, weil man mich mit meiner Person, jedenfalls so hier in Ostwestfalen, häufig damit verbindet mit dem Menschen, der so vor vielen hundert Leuten gestanden hat und immer noch stand steht und dann dort Lobpreis leitet. Und das ist doch vielleicht ein Antrieb oder so. Und ehrlich gesagt ist es das für mich irgendwie nicht. Also ich mache das, weil das mein Auftrag ist. Wenn du mich fragst, ob ich das gerne mache, dann würde ich mit dir gerne den Begriff gerne definieren wollen. Gerne heißt für mich etwas, es ist ein innerer Antrieb. Der innere Antrieb zur Bühne hat es bei mir tatsächlich nie gegeben. Ich bin für so eine Art ich sag's mal überspitzt, Gauklertum nie zu haben gewesen. Ich habe zwar schon Musik gemacht, auch mit Bands, aber ich fand das gemeinsame Erleben fand ich immer sehr viel geiler, als jetzt mich auf eine Bühne zu stellen und zu denken, ich bin jetzt der Größte der ganzen Welt oder aus meinem Arsch scheint die Sonne oder auf mich wartet hier
jemand. Jetzt müssen wir die Folge verpiepen. Also
ja. Okay. So, jedenfalls, das war tatsächlich nie mein Antrieb, sondern für mich war Musik machen immer, stand im Vordergrund das gemeinsame Erleben, dass man merkt, da hat man irgendwie so, wenn man, also als in den Zeiten so Anfang der 90er, als man eine Band gegründet hat, da hat man eigentlich keine Band gegründet, man hat eine Gang gegründet. Man war Teil von so einer kleinen Bande und jeder hatte in der Bande hatte einen eigenen Job und man hat das dann zusammengeführt und hat plötzlich gemerkt, andere Leute teilen dann ein ähnliches Erlebnis und wir haben das gleiche Erlebnis. Und da ging es nur um die Musik als solches. Und ähnlich ist es auch im Lobpreis. Für mich ist das ein Stück weit meine Berufung. Ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich das kann, dass ich etwas habe, dass ich ein Mandat habe, was Gott mir gegeben hat, das mich befähigt, Leute in Gottes Gegenwart zu führen, was andere nicht können. Ich kann das. Aber ich erlebe das als ein Stück weit als Verantwortung, manchmal sogar als Bürde. Meist trotzdem gerne, meistens emotional, ja schon. Aber es ist zum Beispiel nicht das, was ich brauchen würde. Wenn es morgen endet, dass ich nicht mehr auftreten darf, dass ich nicht mehr mich vor Leuten stelle, würde sich das für mich sehr, sehr wahrscheinlich in der Qualität meiner persönlichen Anbetung und meines spirituellen Lebens, würde sich so gut wie nichts ändern. Weil mein Anker, meine Ankerposition ist zu Hause, ist das Wohnzimmer oder mein Musikzimmer und dort passiert die Wandlung. Dort passiert, dass aus Musik plötzlich Anbetung wird und dass ich mich in einen Raum, mit einem Raum verbunden weiß, der außerhalb dessen liegt, was jetzt gerade die Mauern umschließen, sondern mich einbinden, mich einstimmen lassen in das Lob Gottes und mich teilhaftig werden lassen an Gottes Gegenwart. Und nochmal, und das ist diese Verfügbarkeit, und Gott kommt dann auch zu mir. Gott kommt dann auch in meinen Raum, füllt ihn aus, ist dort. Und dort ist der Ruhepunkt und dort ist auch das, wo sich dann Frieden für mich organisiert. Ich merke, ich werde immer nöckeliger. Und das kriegt dann meine Frau dann meistens immer leider ab, wenn ich mich dann irgendwie aufrege über, keine Ahnung, über Politik, Weltgeschehen oder Bundesliga.
Der Reihenfolge.
Und ich merke aber, wenn ich diese Orte und diese Momente habe, wo ich Gott begegnen kann. Und nochmal, das ist auch jetzt im Moment die goldene Situation des Alters. Ich weiß, als ich drei pubertierende Teenager irgendwie so zu Hause hatte,
oder noch kleiner,
einen Job, nebenbei noch viel Musik gemacht habe, da habe ich so viel um die Ohren gehabt, da war so viel Action, dass das auch manchmal auch verloren gegangen ist. Und ich genieße es, dass ich das in den letzten auch so 10 Jahren auch wieder zurückfinden habe dürfen irgendwie. Und das merke ich so, das ist so mein, der wichtigste Spot, der dünnste Spot, Thin Places, sagen die Amis ganz gerne, so, der ist tatsächlich zu Hause.
Mhm. Fällt mir eine kurze andere biblische Geschichte ein, die mich mal sehr bewegt, oder ein Vers, der mich mal sehr bewegt hat in der Richtung, auch in der gut dazu passt. Situation: Bundeslade kehrt zurück.
Ja.
War bei den Philister, also Bundeslade steht ja auch für Gegenwart Gottes. War entführt quasi bei den Philistern, die hatten dann nicht so gute Erfahrungen gemacht, haben hässlichen Ausschlag gekriegt. Long story short, dann gab es auch so eine kleine Unfallsituation auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Lade rutscht, Uzia versucht festzuhalten, ihr wisst, dass Uzia stirbt, weil, nur weil er sie berührt. Warum auch immer, aber dann steht da dieser kleine Satz und dann waren alle so erschrocken und wussten nicht, was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Und dann ist ihnen nichts anderes eingefallen, als auf dem Weg quasi, da wohnte jemand, der hieß Obed-Edom, und dann stellte einfach nur der schlichte Satz, und dann brachten sie die Lade in das Haus Obed-Edoms, und der Herr segnete Obed-Edom und sein Haus.
Ja.
So, und dieser Vers, der hat mich so bewegt, ja, stimmt. Also, wo ich dachte, ja, das will ich auch.
Ja. Yeah.
Das will ich auch, und das will ich nicht in einer Kathedrale erleben und nicht an sonstigen wichtigen, großen, besonders heiligen Orten, also die jeder sofort erzeugt, sondern in meinem Alltag, in meinem Zuhause.
Seitdem aber, steht ja, die Bundeslade in Lemgo.
Nee.
Hier ist er!
Psst!
Achso.
Das hören wir noch nicht.
Aber wir sind ja unter uns hier.
Ja, wir sind unter uns. Nein. Also, nein, dieser Satz hat mich tatsächlich mal sehr bewegt, auch und der passt so schön dazu, finde ich. Wollte ich einfach nur nochmal so dranhängen. Das ist nicht mein letzter Ort oder der Ort, mit dem ich abschließen würde. Der hat was damit zu tun, jetzt wo ich es gerade sage. Die Geschichte ist schwer kurz zu machen, weil sie einhergeht mit meiner tiefsten Glaubenskrise, wo ich wirklich nicht weit davon entfernt war oder auf dem Weg war zu sagen, ich lasse den Quatsch.
Ja.
Und zwar nicht im Sinne von eingeschlafen, so weiß auch nicht, stimmt das alles noch so, sondern wirklich aufgrund einer tiefen persönlichen Krise, die ich jetzt nicht ausbreiten werde hier, glaubt's einfach so, wie es ist, ich war am Rand und auch schon wahrscheinlich drüber hinaus.
Mhm.
Und so nämlich, dass ich es zu Hause nicht mehr ausgehalten habe.
Ja.
Eins war klar, ich musste hier weg. Wir mussten hier weg. Warum auch immer, das kann ich mal am Lagerfeuer später erzählen oder so. Und dann hat jemand mir den weisen Rat gegeben, bei so kurzfristigen Geschichten, wenn dann kurzfristiges Trauma, sage ich jetzt mal, auf dich einströmt, wenn du etwas erlebst, was nicht lange Jahre zurückliegt oder so, sondern jetzt plötzlich das erste Mal und überhaupt irgendwas auf dich einprasselt, dann kann man Uhren noch zurückstellen und dann kann man sich erinnern leicht an das, an die Zeit, wo es mal gut war.
Ja.
Mit Gott in dem Fall. Also nicht, wo alles gut war, einfach heile Gänschen oder so, sondern wenn es darum geht, den Glauben wiederherzustellen, dann funktioniert das in ja vielleicht so wie bei einem Computer, wo man so einen Wiederherstellungsmodus hat, so einen Punkt, und man weiß, da lief alles noch ordentlich und ich tue einfach so, als wäre das gestern und jetzt mache ich den Computer wieder so.
Ja.
Und das funktioniert bei Menschen tatsächlich auch ein Stück weit, wie gesagt, und nicht als Mechanismus. Aber dieser Rat war nicht als Mechanismus, sondern aber dieser Rat war Gold wert, wirklich, weil dieser Ort war für mich. Wenige Wochen davor waren meine Frau und ich in Bern, in der Vineyard Bern, und haben uns herausfordern lassen, dort für Menschen auf den Straßen zu beten.
Ja.
Sie zu segnen, um Heilung zu beten oder so, und haben wirklich Gott in einer Art und Weise erlebt, wie es auch einmalig war. Und es war sozusagen der Peak kurz davor.
Ja.
Und ich weiß, und dann sind wir hier weg, wir sind geflohen förmlich und zwar klar, wir müssen nach Bern.
Ja.
Wir müssen wieder nach Bern, wir müssen in die Schweiz. Ohne zu wissen, was wollen wir da einfach? Nein, einfach um dort nochmal lang zu gehen, auf den nicht wieder, um das, nicht wieder das Gleiche zu tun, nicht wieder um für Leute zu beten oder so, sondern einfach auf diesen an diesen Plätzen, an den Straßen wieder zu stehen und zu wissen, ach ja, das war auch Realität. Und ist es jetzt angemessen, wenn du beide Realitäten auf die Waage legst, jetzt alles über die Schale, über den Haufen zu werfen.
Ja.
Und dazu musst du auch wieder diese Luft atmen, an diesem Ort sein. Es war in der Vineyard Bern, diese Konferenz, wir sind wieder in die Gemeinde da gegangen und die Leute haben uns komisch angeguckt. Ihr wart doch gerade erst hier, das war nicht lange her oder so. Die haben sich erinnert und warum seid ihr schon wieder hier? So, erzählen und auch Beratungen und haben da wunderbar gelebt in einer Wohngemeinschaft, die uns sehr gut getan hat auch oder so. Also ein Ort, wo ich wirklich, der mich im wahrsten Sinne des Wortes gerettet hat.
Ja.
Das kann ich so sagen, weil eben zu Hause dieser Ort nicht mehr ging, aus Gründen.
Ja.
Und ich so wieder zurückgefunden habe, an einem Punkt zu Gott zurückgefunden habe. So kann ich es wirklich sagen.
Ja.
Und dafür bin ich auch unendlich dankbar bis heute. Okay, auch wieder ein sehr individuelles Erlebnis. Wünsche ich euch auf keinen Fall. Aber vielleicht als Tipp oder so bei so kurzfristigen Sachen. Mir hat es sehr geholfen oder so. Wo immer für euch dieser Ort ist, wenn es mal nicht zu Hause ist.
Ich glaube schon, dass es so eine Form der Barmherzigkeitsmechanik irgendwie gibt. Dass es nämlich genauso diese Möglichkeit gibt, manchmal einen Weg, obwohl er der Weg war, den man hat gehen sollen, dass man den auch wieder zurückgehen darf. Und dass man dann auch wieder an die Weggabelung zuvor gehen kann. Mit einer Erfahrung, die man vielleicht für sich nicht selber ausgesucht hätte, die aber zu einem nun mal gehört. Und die trotzdem dann auf den anderen Wegen nochmal anders wichtig wird. Manchmal bleibt Mist einfach Mist.
Genau.
Ich finde es auch unbarmherzig, irgendwie von jedem Menschen zu verlangen, dass all der Blödsinn, all die Scheiße, die in ihrem Leben passiert, dass man die irgendwie so fromm umdeutet und irgendwie versucht, da irgendwie das mit einer goldenen Farbe anzumalen. Im Kern bleibt es das, was es ist. Und ich bin davon überzeugt, dass ich einen Gott habe, der das aushält. Und ich habe auch einen Gott, den ich nicht verstehen kann, den ich nicht begreifen kann. Und es ist nicht meine Aufgabe, im Glauben, im Nachdenken, im Beten Gott zu verstehen, sondern ich verstehe meinen Glauben tatsächlich als Nachfolge, als Bewegung. Und diese Art von Bewegung verändert mich. Sie lässt mich verändern. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, der ich letztes Jahr war. Das hat auch manchmal was mit Abschied zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass man was verabschiedet, auch aus seinem alten Ich und seiner alten Persönlichkeit. Aber ich merke, meine Erfahrung ist, solange ich tatsächlich versuche, Jesus nachzuspüren und nachzufolgen, bewusst auch mich zu bewegen in der Nachfolge, merke ich, und dann schließt sich der Kreis, dann gibt es diese Orte. Und Gott schenkt diese Orte auf meinem Glaubensweg, in meiner spirituellen Erfahrung, die sich tatsächlich von dem unterscheiden, was es gewöhnliche Orte irgendwie sind. Und ich glaube auch, was Norbi gesagt hat, es ist individuell, es ist bei jedem Menschen irgendwie anders, aber ich glaube, dass es diese Orte geben muss. Ich glaube nicht, dass man ohne auskommt. Ich glaube, dass man diese Orte braucht, wo man einfach Wegmarkierungen im Leben hatte, wo im Alten Testament hat man immer an solchen Orten, haben die dann Altäre gebaut. Das darf man sich jetzt nicht groß vorstellen. Manchmal haben die einfach nur 2 Steine aufeinander gestellt, irgendwie so. Aber dass man einfach kennzeichnet, auch ganz praktisch, plastisch, hier ist was Besonderes passiert. Das ist hier ein besonderer Ort. So, und das ist etwas, was ich auch immer mehr, je älter ich werde, immer mehr zulassen kann. Weil ich merke, ich bin sehr protestantisch groß geworden, wo man
ja,
so,
ja,
so ne, wo man nicht so Shishi, man braucht nicht so, man braucht nicht irgendwie Klingeling und Blüngeling und buntes Licht und was auch immer. Und ich merke, je älter ich werde, je barmherziger ich zu mir selber werde, desto mehr kann ich sowas tatsächlich auch zulassen, dass es auch stimmt und auch für jeden Einzelnen eine Wahrheit hat, die für ihn wichtig ist.
Ja, und beides ist richtig. Wir haben anfangs erwähnt, so wir haben so eine Neigung zu einer bestimmten, also Zeit und Raum haben wir so ein bisschen gegenübergestellt. Das war ein bisschen einseitig, fällt mir nochmal gerade so auf. Also tatsächlich, beides ist wichtig oder so. Und wir neigen, was ich gesagt habe, auf unserer Prägung, das stimmt wahrscheinlich nicht, das ist Quatsch. Ich muss es nochmal insofern ein bisschen revidieren, fällt mir gerade auf. Aber wir neigen schon dazu, zu einer Seite, dass wir entweder bestimmte Orte suchen, ja, die sind heilig, die sind wichtig, ja. Heilige Orte und so. Oder eben bestimmte Zeiten sind jetzt wichtig oder so. Und wir neigen total auf eine Seite. Und die ausgewogen, Gott hat beides gesehen. Gott hat Orte gesegnet, Gott hat auch die Zeit gesegnet. Ja. Bestimmte Zeit für etwas vorbehalten, sich für sich vorbehalten oder so. Beides muss in einem Einklang stehen. So meinte ich das, also muss ich mich mal selber gerade korrigieren, meine Anfangsrede. Also was interessiert mich, mein Geschwätz vom Anfang? Nochmal revidieren, so ein bisschen.
Wir gucken dir gerne beim Denken zu, kein Problem.
Fällt mir nur gerade so auf. Nicht? Also, ja.
Also, wir wünschen euch, umarmt eure Orte. Mhm. Schaut irgendwie, haltet das für euch in Ehren. Schaut, wie wiederherstellbar sind diese Räume auch für euch. Was ist jetzt gerade in diesem Zeitraum, wo in dem du dich jetzt gerade bewegst, irgendwie, um im Norbis Bild zu bleiben, was ist da jetzt gerade dein Ort und deine Räumlichkeit? Oder brauchst du das gerade gar nicht? Für uns war es einfach mal so klar zu oder einfach mal darzustellen, die Frage zu bewegen, gibt es diese heiligen Orte, auch wenn man sehr protestantisch irgendwie groß geworden ist? Und wie prägt sich das bei Norbi und mir im Speziellen ganz praktisch irgendwie aus? Und ich hoffe, so ein kleiner Einblick so in unsere Erfahrungswelt irgendwie öffnet dir auch eine Tür zu deiner.
Ja, und wenn du uns deinen Ort mitteilen möchtest, sei herzlich eingeladen, kommentieren einfach. Du musst ihnen keine Geschichte dazu erzählen, du kannst einfach den Ort schreiben und fertig. Ja. Machen wir so eine Art Auflistung, Ranking im Nachhinein. Oder nimm das kurz auf aufs Handy und schick es uns zu. Und dann vielleicht kriegen wir genug zusammen und machen nochmal eine Folge da.
Genau.
Mit euren mal Beiträgen. Mal
oder so. Eine Advanced-Folge.
Ja, keine Ahnung.
Wenn ihr uns hört, bitte hinterlasst 5 Sterne, 3 Herzchen, 8 Daumen, was auch immer. Dann können Menschen, die und tatsächlich gibt es ja auch im deutschen Sprachraum auch eine größer werdende Community, die einfach nach spirituellen Erfahrungsräumen tatsächlich auch sucht im Internet und auch nach solchen Sachen wie Lobpreis, was es von sich aus noch nicht kennen. Und wenn ihr uns freundlicherweise überschwänglich bewertet, dann finden uns die Leute einfach ein bisschen leichter. Wir verdienen mit diesem Podcast gar nichts, deswegen gibt es auch keine Werbung und irgendwie so einen schangeligen Gedöns irgendwie. Nicht, dass wir nicht offen wären, aber tatsächlich irgendwie ist das eine reine Pro Bono-Geschichte hier und es ist nicht jetzt so, dass wir damit irgendwie Kohle machen. Viele Podcaster heutzutage verdienen ja damit richtig Kohle. Wir machen das hier tatsächlich einfach für Spaß.
Und das tun wir gerne. Ja. Und nächstes Mal verraten wir euch, welche Marke Goschis Hosen sind. Und
bitte.
Nicht?
Ja, welche Gitarren Norbi gerne spielen würde.
Würde vor allen Dingen, ganz genau. Und dann werden wir vielleicht noch ganz anders gesponsert. Also, da tun sich ganz neue Räume
auf. Wir könnten mal eine Folge machen, einfach mit den Sachen, die wir gut finden. Ohne dass wir, ohne pekuniären jetzt Hintergrund, dass man jetzt irgendwie davon gesponsert wird oder so. Vielleicht könnte das auch mal interessant sein. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
Schreibt das.
Alles klar. Ihr Lieben, auf bald.
Habt ein schönes Leben. Tschüss.